gefreut, jetzt thematisch, weil ich das mega spannend finde, mich auch mit herausfordernden oder schwierigen, komplexen Bibelstellen jetzt zu beschäftigen. Das ist vielleicht auch etwas, was man vom Theologiestudium sicher immer wieder gelernt hat. Nicht alles, was man im Theologiestudium hat, braucht man dann, weil sonst kommt man dann in eine Kirche und hat sehr viel auch immer wieder zwischenmenschliche Sachen oder allgemein Teamführung und so, was jetzt im Studium damals bei mir einmal weniger abgebildet worden ist. Aber so die Exegese und all das, das kommt heute sicher wieder stärker zum Tragen und da freue ich mich sehr drauf. Ich möchte auch danken für die Zuschriften, die gekommen sind, dass wir da ein paar Geschichten werden angehen. Und es sind wie so vier Kurzpredigten. Und innerhalb von diesen vier Kurzpredigten, die einen gehen ein bisschen länger, die anderen sind sehr kurz, weil bei diesen vier wird eins aus meiner Sicht erklärt, dass es nachher für mich verständlich ist. Aber zwei Geschichten davon sind teilerklärt. Das heisst, man versteht gewisse Sachen daraus, aber man muss gewisse Sachen auch stehen lassen, dass man nicht ganz klären kann. Und eins davon hat die Freiheit genommen, ganz stehen zu lassen und zu sagen, hey, ich weiss nicht weiter, das müssen wir jetzt mal so stehen lassen und weitergehen. Genau, ich möchte gerade anfangen mit der ersten Geschichte, mit dem längsten. Ich möchte das gerade vorlesen. Ihr könnt das auch aufklappen oder aufklicken oder einfach am Screen schauen. Ist vom unehrlichen, vom betrügerischen Verwalter. Lukas 16 steht die Geschichte. 1-9. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit ich mich in ihre Häuser aufnehme, wenn ich mich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie bist du denn schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den untreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, dass wenn er zur Erde geht, sie euch aufnehmen, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wenn ich eine Auslegung mache, habe ich wie so ein dreifaches Raster und das würde ich mit heute auch anwenden. Genau, vielleicht ist das ein Ansatz, auch für euch dann in Zukunft, je nachdem, können so machen. Weil was ich immer am coolsten finde am Anfang, ist einfach mal lesen, auf sich wirken lassen. Und gerade, was kommt aus dem Bauch raus? Was spricht dich gerade an? Was ist gerade dein erster Gedanke? Ist manchmal schon ganz spannend, was da zusammenkommt. Frage, haben wir gesagt, eine Kleingruppe, wenn wir Bibeltext lesen, bevor wir in die Tiefe gehen, auch mal fragen, was spricht dich gerade an? Gerade spontan. Was kommt denn spontan in den Sinn? Bei mir ist spontan in den Sinn gekommen, dass sich Unrecht nicht auszahlt. Es gibt in dieser Geschichte kein Happy End. Ob er mit dieser ganzen Aktion durchkommt, wissen wir nicht. Wir wissen einfach, er versucht noch zu retten, was zu retten ist. Und in dem Sinn, dass mir einfach das Fallbeil immer wieder kommt. Auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir machen es mega gut, wir beschissen. Und somit dann gut. Auch wenn man beschisst, früher oder später kommt das Licht. Spätestens irgendein ist vor dem himmlischen Vater. Allerspätestens. Aber mir hat es etwas anderes hineingeführt, der spontane Gedanke. Der Fallbeil. Mir hat es gedacht, es ist immer leicht, jemanden zu kritisieren oder jemanden kritisch anzuschauen, wie jetzt der Betrüger. Mich hat es gespiegelt, um zu sagen, wie gehe ich mit Geld um? Wie gehe ich mit Besitz um? Gehe ich so viel besser um, dass ich gelobt werden kann als der Verwalter? Genau. Und dann zum zweiten Punkt, zum Kontext. Und der Kontext ist wichtig, gerade bei so einem krassen, sperrigen Gleichnis, wo sogar gewisse Ausleger sagen, es ist das grausamste Gleichnis vom Neuen Testament. Also es hat wirklich Zunder. Mega cool, dass es reingetrudelt ist. Auf jeden Fall der Kontext. Wieso ist der Kontext wichtig? Weil es all die Hintergründe aufzeigt, die in der Geschichte damals spielt. Also wir reden von politischen Hintergründen, wir reden von geschichtlichen Hintergründen, wir reden von religiösen Hintergründen, weil jede Geschichte, jedes Ding ist in etwas eingebettet. Wenn wir eine Geschichte erzählen, ist sie auch eingebettet im Kontext, wo wir gerade sind, wo wir gerade wohnen, leben, arbeiten. Und wenn jemand vom ganz anderen Ding kommt, dann versteht er nur die Hälfte, wenn überhaupt, weil er einfach nicht im gleichen Kontext ist. Und wenn wir uns mit jüdischen, mit orientalischen Dingen befassen, dann müssen wir verstehen, wie der Kontext ist, wie damals die Leute tickt haben, was gang und gäbe war. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man kann nicht einfach die Bibelstelle einfach eins, zwei rausnehmen, in meine Situation heute hineinversetzen und gut ist. Und für das gibt es ganz einfache Hilfsmittel, wie Studiebibeln, Bibellexikas. Nicht zuletzt gibt es auch bei Google, die dann dich weiterleiten zu anderen Schriften und Sachen. Und was ich auch sehr gerne mache, ist einfach immer wieder in verschiedenen Bibelübersetzungen zu lesen. Man fängt an mit einer feineren an, eine neue Genfer Übersetzung oder Hoffnung für alle. Man taucht ein bisschen in so einen Luther rein, einen Schlachter rein und plötzlich findet man Schatz im Vergleich, oder? Und merkt so ein bisschen, hey, was ist da dahinter? Wenn wir da im Kontext gehen, zwei Sachen, die noch wichtig sind zum Wissen. Also erstens mal, es wird betont im allerersten Vers, dass Jesus jetzt zu den Jüngern redet. Wieso betont der Lukas das? Er betont es, weil jetzt geht es ums Interne. Er redet jetzt nur zu den Jüngern. Vorher hat er zur ganzen Welt geredet. Jetzt redet er zu den Jüngern. Und das Gleichnis ist ja wirklich relativ tough, aber es ist etwas Internes. Und ich denke, ob jetzt in einem Geschäft oder ein Ding, oder in der Kirche, wenn man einen internen Abend hat, kann man noch mehr Sachen dann auf den Punkt sagen, wo am Sonntag vielleicht weniger Dramen ist, wo einem als Besucher jetzt weniger interessiert. Er tut sie schulen, tut sie coachen. Er braucht ein sperriges Gleichnis interner, nicht in einer grossen Bühne. Zudem der Lukas schreibt das. Und der Lukas hat eine Eigenschaft, also eine von vielen natürlich. Er tut gerne Doppelgleichnis erzählen. Er tut gerne Gleichnis verknüpfen, die auf den ersten Anblick nichts miteinander zu tun haben und eben doch miteinander etwas zu tun haben. Machen wir es kurz interaktiv. Wer kennt die bekannteste Geschichte von Lukas 15? Eine weltbekannte Geschichte über Umkehr. Amen. Genau, verlorener Sohn. Und die Geschichte tut er vorher erzählen und jetzt bringt der ungerechte Verwalter eines der schönsten Geschichten, eines der schönsten Gleichnisse. Und dann kommt er eines der grausamsten, gemäß einigen Ausleger. Macht auf der ersten Sicht null Sinn. Aber es macht eben doch Sinn. Es geht bei beiden um Umkehr. Es geht bei beiden um Besitz. Es geht bei beiden, dass es ungerechter Besitz war, oder dass man auch verschleudert. Der eine kehrt um mit der Hilfe von Gott und der andere kehrt um, versucht einfach zu retten, was noch zu retten ist, ohne Gott, scheinbar. Aber sie hängen miteinander zusammen. Es zeigt etwas auf. Es zeigt auf und es treibt uns zur Umkehr. Es soll uns zur Umkehr treiben. Aber kommen wir zum Herzstück, kommen wir zu der Auslegung. Und die Auslegung ist, der Verwalter ist ja für Jesus ein Betrüger. Das wird nicht aufgehoben. Jesus hebt das nicht auf. Es wird auch nicht angetönt. Er ist ein Betrüger. Jesus nennt einen Betrüger. Es wird nichts abgeschwächt davon. Aber Jesus lobt etwas von ihm. Er lobt, dass er klar erkennt, wie die Situation ist. Und er lobt, dass er klar entsprechend handelt. Und die Frage ist natürlich, die ich mir dann in der Weiterbearbeitung gestellt habe, ist, können wir von Schlechtem auch Gutes lernen? Und ich finde, die Frage ist noch tricky, weil ich finde, es hat beides. Aber ich glaube schon, dass man es machen kann. Aber es braucht eine klare Abgrenzung. Vielleicht ein anderes Beispiel. Wer mich kennt, weiß, ich habe sehr gerne Filme. Und ich liebe es dann manchmal, an einem freien Abend so dann einzutauchen in eine andere Welt und irgendwie Gedanken schweifen lassen und alles. Und gerade auch wenn man weiss, das ganze Filmgeschäft, das ganze Hollywoodgeschäft hat sehr oft auch andere moralische Werte oder andere Werte, die dann automatisch oder vielleicht ein bisschen feiner, versteckter involviert werden. Wenn man konsequent, würde man ja gar keinen Film mehr schauen, außer christliche. Aber ich habe schon so viel können, auch von weltlichen Filmen, vielleicht manchmal moralisch nicht immer alles sauber ist, können eine Sequenz davon sagen, hey, das spricht mich an. Oder diese Rolle, wow, das ist stark. Vielleicht hat er da und da eine Ecke, die ich nicht cool finde, die ich nicht annehme, aber in diesem Punkt, wow, das Handeln, der Mut, die Klarheit, mega stark, die mich anregt, auch wieder konsequenter zu sein, mutiger zu sein oder geduldiger zu sein, was immer dann auch dran ist. Und ich liebe das. Ich liebe das dann auch, mich inspirieren lassen, auch von Musik, von so vielen anderen Sachen, die eben nicht nur christliche Werte hat. Und nicht einfach zu sagen, es ist nicht christlich, also weg damit. Weil Jesus macht es auch. Jesus nimmt etwas von dem Schlechten, nimmt etwas Gutes für und tut das Loben. Damit tut er nicht sagen, dass er kein Bescheisser mehr ist. Er ist ein Bescheisser. Aber etwas Gutes hat er. Und das kann man davon lernen. Ich mache vielleicht noch ein anderes Beispiel. Die Frau, die beim ungerechten Richter betteln. Jetzt habe ich schon verraten, ich kann viel anders anfangen, egal. Eine Frau, die Recht hat und tut seinen Richter bestürmen. Und es ist noch spannend, dass Jesus den Richter als Ungerechten, als Korrupten betitelt. Meine, die Geschichte hätte man ganz gut erzählen, dass es einfach ein normaler Richter ist. Jesus betont aber, der Richter ist ungerecht, er ist korrupt. Wieso macht er das? Ist ja gleich in dem Sinn, oder? Meine, klar, vielleicht hat es keinen anderen gehabt, vielleicht ist der Einzige in der Gegend. Das wäre vielleicht der logischste Gedanke. Aber es geht darum, er kann ihr Recht geben, ihr kann geholfen werden, auch wenn er korrupt und ungerecht ist, kann er eine gute Tat machen. Was ich aber auch glaube, ist, dass Jesus immer wieder auch gerne provoziert hat. Und da ein Stück weit auch provozieren will, seine Jünger ein bisschen provozieren will. Und vielleicht etwas, wo wir nicht immer gleich stark Intus haben, dass Jesus sehr wohl auch, wenn es der Sache dient hat, hat können die Leute herausfordern und provoziert hat, wenn sie die Umkehr münden. Und das ist sicher etwas, wo für uns immer der Gut ist, für mich immer der Gut ist, einfach zu sagen, dass es zu mir in die Einsicht und in die Umkehr mündet. Weil wir da sehr oft doch beratungsresistent sein können, was das betrifft. Und im Geld finde ich noch einen spannenden Gedanken, dass es dann sagt, dass die Leute, die nicht gläubig sind, besser im Geld umgehen können, weiser können sein, ist nur auf die erste, das erste Lesen, ehrlich gesagt, für mich, gerade fragend gewesen. Es ist klar, wenn du nur für deinen eigenen Gewinn schaust, wenn du nur für die Welt im Blick hast, dann ist es einfacher. Als Christ aber wollte ich auch zukünftig denken. Ich wollte irgendwo durch einen Schatz im Himmel ansammeln. Das heisst, dass ich versuche, grosszügiger zu sein, dass ich versuche, hilfsbereiter zu sein, dass das Geld für mich weniger Wert hat. Und wenn für mich das Geld weniger Wert hat, ist es klar, dass es nicht gleich stark dem kann nachgehen kann, wie jemandem, wo es egal ist, was nach dem Tod ist. Aber wie gesagt, um das abschliessen, ich glaube, was es darum geht, was Jesus immer wieder fokussiert hat, ist Erkennen von der Schuld und Umkehr daraus. Der Verwalter hat das gemacht, hat erkannt, er hat es falsch gemacht und er hat umgekehrt. Vielleicht nicht gerade so, wie man es erwartet hätte. Aber Jesus provoziert, glaube ich, ganz bewusst die Jünger, zum aufzuzeigen, hey, erkennt, was euch Schuld ist und setzt nachher konsequent den Schritt in die richtige Richtung ein. Genau, das mal zum Ersten. Kommen wir vom Zweiten. Und das habe ich vom Joel Sutter. Genau. Ich habe es entdeckt, wo wir zusammen die Abrahamserie vorbereitet haben. Und zwar steht im Alten Testament hat es noch die eine oder andere Geschichte, die fragwürdig ist und die ich sehr spannend finde, hier zu vertiefen. Und zwar ist gerade eine Geschichte, kurz nachdem eine mega schöne Geschichte passiert, wo wir auch predigt haben im Frühling. Und manchmal stehen wirklich krasse Geschichten, gerade aneinander an wunderschönen Geschichten, oder? In dem Sinn, wie vorher, auch Lukas 15, von Oli Sohn, Lukas 16, der Bescheisser. Genau. Ja, ich persönlich finde das spannend. Ich finde es spannend, mich da reinzubeissen. Genau, beissen wir uns in einen weiteren Text. Nochmal ein paar Verse, und zwar 1. Mose 19. Geschichte von Sodom und Gomorra. Genau, 19 Kapitel 1 bis Vers bis 9. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich zu der Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechts und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht frühmorgens auf und zieht eure Straße. Sie aber sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie so sehr, und so kehrten sie zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir über sie hermachen. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diese Männer tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Dachs gekommen. Eine Geschichte, die ich schon vor vielen Jahren schon darüber gestossen bin und mich masslos geärgert habe. Ich denke, das kann es nicht sein. Wo ist da der liebende Gott? Wo ist da, ich spüre da nichts davon, oder, in dem Sinn. Und darum habe ich es sehr cool gefunden, dass die alles nochmal aufgegriffen hat. Und ich habe es dann einfach reingenommen. Was kommt einem spontan in den Sinn? Schrecklich. Genau, also immer noch, finde ich. Immer noch eigentlich schrecklich. Aber gehen wir gerade weiter darum, gehen wir gerade in den Kontext rein. Ich glaube, wir können das nicht ausmalen. Wahrscheinlich nicht mal ein krasser Film in dem Sinn kann ausmalen, wie die Situation in Sodom und Gomorra war. Es war wirklich unvorstellbar happy gewesen. Ich meine, nur schon, dass ja der Abraham ja da gemerkt hat, dass die Doppelstadt darf bewahrt bleiben. Und er hat ja den Gott von 50 auf 10 runtergebracht. Das Spannende aber ist, eigentlich hätte ja Gott er sogar können noch von 10 auf 5 runtermerken, und er hat es immer noch zerstört. Weil wer gerecht war, ist Lot, seine Frau und die beiden Töchter. Es gibt ja noch die Geschichte, dass nachher der Lot, der dann kommt, dann gerade nachher, wo er zu den beiden Schwiegersöhnen in Spee hingeht, der Verlobte von ihren Töchtern, und sagt: Hey, kommt, die Stadt wird zerstört, kommt schnell. Wie reagieren sie? Sie lachen ihn aus. Und das ist noch grob. Ich meine, in der Regel versuchst du, irgendeinem Vater zu gefallen. Also, ich weiß auch nicht. Und so, aber egal, sie lachen ihn aus. Und es hat vier Leute, die wirklich gerettet worden sind. Also dann, die Frau hat dann zurückgeschaut und hat es nicht geschafft, leider. Aber vier, grundsätzlich von Start her, es hat vier Leute, es hat eine Familie, die da nicht mitmachen. Und die Episode, dass sich das ganze Volk um das Haus scharrt, und die Männer, wenn die Gewalt antun, was immer dann auch daraus geworden wäre, das zeigt auf, es ist tief verdorben. In einer Art und Weise, die man es gar nicht vorstellen kann und gar nicht auch wollen vorstellen. Und das Krasse ist auch, die beiden Männer kommen sozusagen sprichwörtlich vom Himmel zur Hölle. Ein Kapitel vorher sind sie beim Abraham und werden dort fürstlich bedient. Vom Stammvater. Werden wirklich grosszügig umgarnt und kommen jetzt auf Sodom und erleben eigentlich, wie sie unter Todesangst sein könnten. Gut, vom Lot sind sie auch gut bedient worden, muss man fairerweise sagen. Aber man spürt etwas davon. Am Lot ist das Gastrecht wichtiger. Extrem wichtig. Und wir merken also, in der Auslegung geht es darum, dass wir das Gastrecht also stärker untersuchen. Genau, kommen wir also zu der Auslegung. Jetzt, der Lot erkennt sie und nimmt sie gerade auf. Er pflegt sie, er tut sie bewirten, er tut sie bekochen, er tut sie bei ihm übernachten. Das klingt sehr grosszügig, aber es ist ganz gängig. Das ist verlangt worden damals. Das ist nicht einfach nice to have oder wer gerade Zeit hat. Man hat eine Pflicht gehabt, ein Gesetz gehabt, wenn ein Fremder kommt, man schaut für ihn. Mega cool. Ich weiss noch früher, als ich jünger war, ich habe es geliebt, wenn ich im TÜV oder im Auto unterwegs war, in eine fremde Stadt oder ein Gebiet hineingefahren bin, einfach von Hotel zu Hotel und so ein bisschen zu merken, zu schauen, wo bin ich, wo bin ich übernachten und so. Und je älter ich wurde, desto mehr hat es mir gestunken, das zu machen. Und heutzutage tue ich alles vorreservieren. Die ganze Spannung, die brauche ich nicht mehr. Aber stell dir vor, du wirst einfach in eine Stadt reinfahren und wir sagen, hey, Jan, hast du eine gute Fahrt gehabt, kannst hier parkieren, kannst hier tanken, etwas zu essen, gibt es nach, gibt das, dann gibt es Fußmassage, da wäre es zu weit für dich und so. Also eigentlich mega gut von Gott eingerichtet. Ein Fremder ist sofort angedockt. Nur der Lot macht es. Seine Familie ist die Einzige, die es machen. Sie machen nichts Besonderes. Sie sind einfach treu in dem, was sie machen. Jetzt aber, wie gesagt, es kommt Druck auf, und zwar grob. Und der Lot tut das Gastrecht höher schätzen als seine Familie eher. Er ist eher bereit, seine beiden Töchter herzugeben in der Gefahr, dass sie nicht mehr zurückkommen als die beiden Fremden. Und das ist für uns ein schwieriger Gedanke, den ich nicht ganz lösen kann. Und natürlich weiss ich, dass der Kontext damals, wie das Gastrecht, ist nicht einfach nur so ein bisschen, ja, wieso nicht? Wenn du gerade Zeit hast, wenn du gute Finanzen hast, das war Pflicht gewesen. Ich habe einen guten Ansatz gefunden in der Welt von Hollywood. Genau. Wer kennt den Film Lone Survivor mit Mark Wahlberg? Nicht so bekannt, genau. Eine Geschichte von einer amerikanischen Einheit, die in den afghanischen Bergen aufgerieben wird. Und Mark Wahlberg, einer der wenigen, der überlebt, kommt dann halbtot in ein Dorf und wird aufgenommen von einer Familie. Er wird gepflegt, wird aufpäppelt, wird beschützt. Ein bisschen später klopft es an der Tür, der Taliban steht vor dem Haus und sagt, schick ihn raus, wir wollen ihn exekutieren. Er macht die Tür nicht auf. Er sagt, der ist mein Gast. Ich setze mich mit meinem Leben für ihn ein. Als er das gesagt hat, hat er gewusst, er tut eigentlich sein Todesurteil aussprechen. Die Familie musste flüchten von dem Land. Sie musste alles aufgeben. Die Heimat, die Arbeit, die Familie, alles. Soviel ich weiss, sind sie jetzt in Amerika ausgewandert. Es gibt kein Zurück. Es ist eher in diesem Raum, Afghanistan ist halbwegs so kulturell ähnlicher, als jetzt wir jetzt das haben zu der damaligen Zeit. Es ist ähnliches Gastrechting. Und man weiss, man sagt ja von Muslimen, dass sie sehr hohe Gastfreundschaft haben. Gerade in diesen Ländern. Das ist ein Beispiel, wo man aufgezeigt hat, hey, das Gastrecht ist so hoch, dass man bereit ist, einen wildfremden Menschen zu schützen, über seine eigene Sicherheit, über die Sicherheit der Familie. Für mich ist es nicht ganz geklärt. Für mich ist es immer noch sperrig, dass man seine eigene Tochter, die man über all die Jahre lieb gewonnen hat, die ihm so viel bedeutet tut, eher bereit ist als ein wildfremder Mensch. Aber ich muss es dann ein Stück weit dann auch stehen lassen, wo mir dann geholfen hat, den Kontext oder auch den guten alten Hollywood-Film aufzuzeigen, dass das Gastgerecht eben nicht nur noch ein schönes Ding ist, sondern wirklich etwas ist, das sehr, sehr, sehr tiefe Wurzeln hat. Gut, kommen wir zu einer dritten Geschichte. Und eine Geschichte, die mir niemand eingeschickt hat, die habe ich selber noch reingebaut, weil ich mich früher auch masslos geärgert habe darüber. Und da habe ich mal eine Predigt gehört von einem guten Freund von mir, der das, finde ich, sehr gut abgebrochen hat, wo zumindest, dass es nachher teilerklärt ist. Genau, es ist auch wieder im Alten Testament, ein bisschen weiterhin als vorher. Und zwar in den Königen. Geschichte vom Elisa, Prophet. Und Elisa ging hinauf nach Bethel. Und als er auf dem Weg heranging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspottete ihn und sprach uns ihm, Kahlkopf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Schrecklich, nicht? Spontan. Ich bin froh, dass die allerwenigsten Leute die Stelle kennen. Aber wirklich, ich habe mich wirklich masslos aufgeregt und gedacht, das ist einfach crazy, das geht gar nicht, oder? Versuchen wir also eine von den, finde ich jetzt, schwierigsten Stellen uns anzunähern. Ich finde es mega wertvoll, dass wir, wie gesagt, wie ich in der Einleitung gesagt habe, dass man sich nicht nur diesen mega schönen Bibelstellen nähert, sondern auch die schwierigen oder die schwierigsten sogar angehen und versuchen, hey, wie können wir zumindest ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Und wir werden ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch wenn wir es nicht ganz klären können, aus meiner Sicht. Kontext. Wer wird da verspottet? Es wird nicht irgendjemand verspottet. Es wird der Elisa verspottet. Und wieder müssen wir auch wieder verstehen, dass wir einen anderen Kontext haben und das nicht vergleichen können, was es bedeutet, wenn jemand verspottet wird. Ich meine, heute ist es leider fast gang und gäbe, dass alles verspottet wird auf sozialen Medien und Zeug und Politiker, dies und das und alles, mit alles feedbacken und kritisieren. Aber damals, ein Spott ist mehr als einfach nur, okay, ja, bist halt in meiner Meinung, dann halt, oder? Das ist sehr viel tiefer. Der Ruf von einem Mann, von einer Frau, war sehr viel mehr noch, als man es heute einordnen könnte. Und in nicht wenigen Ländern ist mit dem Spott gar nicht so easy peasy, wie das bei uns mehrheitlich ist. Wenn du beispielsweise in Thailand, ein beliebtes Ferienland für viele, der König verspottet ist, kommst du in die Kiste. Oder geh mal auf China und den Führer dort verspotten. Oder auf Russland oder weiss ich wo. Also das gibt harte Konsequenzen. Und wenn wir von Elisa reden, reden wir von einem religiösen Führer, der eigentlich über allen steht. Der Elisa, der Nachfolger vom grossen Elia. Der Elia, ein nationales Heiligtum, irgendwo durch. Der Elisa, der den doppelten Segen hatte. Den zu verfluchen oder den auszulachen, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist grob fahrlässig. Und es ist nicht so, dass er einfach gerade zu einer Pause kommt, oder so, er kommt von seiner eindrücklichen Berufung. Das ist ganz am Anfang von seiner Geschichte. Er kommt, und als er dann zurückkommt von dieser eindrücklichen Berufung, wo er ein doppeltes Segen von Gott bekommen hat, tut er unterwegs noch ein Wunder machen, dass es die Wasserquellen segnen, dass es keine unfruchtbaren Kinder mehr gibt. Also ein Wunder, wo extrem viel Leid wieder zunichte gemacht hat. Es gibt keine Fehlgeburten mehr, sondern es gibt wieder gesunde Geburten. So eine Blamage, so ein Spott. Schrecklich. Gehen wir noch weiter zu der Auslegung. Wenn man den Urtext schaut, steht da leider auch fälschlich. Der Urtext in dem Sinn betont die ihn ausgespottet haben, nicht als kleine Kind, sondern als Teenies, als junge Erwachsene. Und ich finde das schon mal ein Unterschied, ob jetzt ein Kind, vielleicht ein 19-jähriges Kind, wo ich manchmal im Übereifer von seinen Empfindungen einfach lustig finde, dass jemand eine Glatze hat, noch Vorsicht, was man sagt, oder? Sondern einfach, es sind dann Teenies, junge Erwachsene, die sehr wohl wissen, was sie damit anrichten. Zweitens, wo passiert das? Es passiert nicht irgendwo, es passiert in Bethel. Bethel war damals zusammen in Jerusalem auch ein nationales Zentrum, das religiöse Zentrum par excellence. Es hat dort eine national bekannte Prophetenschule gegeben, wo es sehr viele Propheten hatte. Es hatte nur schon 50 Prophetenjünger, die ausgeschickt wurden, sind Elias Leichnam zu suchen. Also es war eine riesige Schule. Das Dorf selbst war nicht gross. Also das heisst, wenn du im Dorf gelebt hast, bist du entweder selber ein Prophet gewesen, oder du bist ganz nah mit denen unterwegs gewesen. Du hast die gekannt. Es war unausweichlich gewesen, mit denen in Berührung zu kommen und zu wissen, was die machen. Und die jungen, also Jugendlichen, die da spotten, sind entweder selber Nachwuchspropheten gewesen, haben entweder für sie gearbeitet, vielleicht Hilfsarbeiten, oder haben zumindest gewusst gehabt, hey, wir sind Propheten, Elisa ist der höchste von den Propheten. Sie haben genau gewusst, gar nicht davon aus, wer das ist. Und sie lachen ihn gleich aus. Und die letzte Punkt ist aber die wackeligste Auslegung, ist, dass es das Wort, dass sie getötet worden sind, auch mit schwer verletzt übersetzt werden. Weil es ist ein ähnliches Wort wie beim Paulus. Der Paulus ist ja mal gesteinigt worden. Er ist so schwer verletzt gewesen, dass die Leute sagen, ah super, er ist endlich tot, gehen wir weiter. Aber er hat dann überlebt gehabt. Aber wie gesagt, das ist das Wackeligste, weil es einfach beide Auslegungsstränge gibt. Ob es schwer verletzt gewesen oder gleich dann gestorben sind, das wissen wir nicht. Aber nur schon die beiden Punkte, dass sie Jugendliche gewesen sind und dass sie Propheten, prophetisch sicher sehr stark involviert gewesen sind, tut es ein bisschen abschwächen. Und auch zu wissen, dass Spott mehr als einfach ein dummer Spruch ist. Es war zu damaligen Zeiten ein Affront, der eigentlich so sieht, so ein Mann Gottes unentschuldbar ist. Wie gesagt, für mich ist es nicht ganz geklärt, es bleibt sperrig. Aber für mich ist es wertvoll, dass es Licht ins Dunkel bringt, dass es ein bisschen zumindest Schärfe daraus nimmt. Wir kommen zum Letzten und das ist mit Abstand das Kürzeste. Und zwar, wie ist das mit der Gewalt im Alten Testament? Ganze Völker, die aufgrund der Landannahme der Israeliten einfach vernichtet werden. Frau, Kind, Tier, alles inklusive. Und wenn dann mal jemand aufmuckt wie der König Saul, der dann gewisse Sachen verschont, obwohl gesagt hat, ich möchte, dass keiner überlebt, kommt dann eins auf die Finger rüber, weil er noch eben ein paar nicht getötet hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich bis heute, und ich habe mit Joel letztes Mal diskutiert gehabt, wir müssen das beide bis heute ein Stück weit einfach stehen lassen. Es gibt ein paar Ansätze, wo man sagen muss, okay, es war eine andere Zeit gewesen. Es war raucher gewesen. Irgendwo hat vielleicht das Menschenleben, obwohl das vielleicht ein bisschen zynisch klingt, einen anderen Wert gehabt als heute noch. Es war auch sehr viel Bosheit herum, weil viele von den Völkern, die diese Leute dann vernichtet haben, haben wirklich abscheuliche Praktiken gehabt, wie Menschenopfer, Kinderopfer. Aber für mich sind das nur Versuche. Es bleibt für mich irgendwo durch ein Stück in der Sperrung. Ich kann das nicht ganz konform bringen und ich finde das nicht nur schlecht. Ich finde es nicht schlecht, gewisse Sachen einfach stehen lassen und sagen, Gott, ich bewege das weiterhin vor dir. Ich muss nicht alles erklären. Mir tut das gut. Ich bin der Typ, ich will alles erklären können. Ich möchte alles mit meinem Verstand abbrechen können. Und darum liebe ich so Predigten wie heute, wo ich finde, ich kann viel Licht reinbringen und kann nachvollziehen, auch darum war es so gewesen. Aber es tut manchmal auch gut, einfach Sachen stehen lassen und sagen, Gott, ich weiss, momentan geht nicht weiter. Ich lege das dir an. Und ich finde es auch gut, die Eigenschaft von mir Christen, das einfach immer wieder bringen. Bevor man auch gerade vorschnell irgendetwas ansagt, dass man sagt, hey, sorry, ich kann das jetzt auch nicht gerade sagen. Ich nehme das nochmal mit, ich tue das nochmal vertiefen, ich tue nochmal darüber lesen, darüber beten und vielleicht weiss ich einen Monat mehr, vielleicht auch nicht. Ich finde es sympathischer, manchmal auch etwas stehen zu lassen und auch zugestehen, dass man nicht mehr weiter weiss, anstatt einfach etwas zu sagen, um zu sagen, weil es lieb. Erkenntnis ist immer ein Stückwerk, sagt der Paulus. Und das ist etwas, das ich definitiv unterschreibe. Jetzt, ich wäre auch am Ende der Predigt, Ende mit dem Latein. Ich möchte jetzt eine Band bitten, dass sie ein instrumentales Lied spielen, wo man einfach das Ganze kann vertiefen kann, wo du dir kannst Gedanken machen kannst, wo du für dich kannst beten oder wo du auch einander könnt beten, einander könnt segnen. Einfach ein paar Minuten, wo man für Zeit hat, einfach auch du und Gott oder zusammen mit deiner Frau und deinem Sitznachbar zu Gott kommen. Und nach ein paar Minuten komme ich dann und mache noch das Abschlussgebet.